886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Blick zu den Schlagzeilen und zu den Top-Themen des Tages, wie immer um die Zeit, und dann plaudern wir ein bisschen drüber, was steckt so dahinter, was sind die verschiedenen Aspekte dieses Themas. Natürlich überall auch großes Thema, die Strompreisbremse, haben wir ja schon gestern, vorgestern drüber gesprochen auch. Heute um 12 Uhr wird sie von der Regierung präsentiert, dann sehen wir, was genau drinnen steht und was dabei ist. Wir schauen aber zu einer anderen Schlagzeile, die sich auch fast überall findet und extrem besorgniserregend ist, nämlich, wie die ORFAT zum Beispiel schreibt, die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, warnt vor nuklearem Unfall, und zwar im ukrainischen AKW Saporischschja. Und das ist ja von Russland besetzt aktuell, und da ist die Situation unhaltbar, wie die IAEA da sagt und schreibt. Es sind aufgrund der Überlastung des Personals ist die Gefahr gegeben, dass menschliche Fehler passieren und dass es dadurch zu einem Nuklearunfall kommen könnte. Das Gebäude, in dem sich die zentralen Warn- und Alarmsysteme befinden, ist beschädigt, und es ist überhaupt eine extrem angespannte Situation. Es gibt Schäden an insgesamt 6 Reaktoren, sowie auch der Lagerstätte von nuklearem Abfall. Die IAEA hat da bereits Arbeiten eingeleitet, um die Schäden zu beheben, aber die sind noch nicht abgeschlossen, und das ist eben eine Situation, wo die IAEA wirklich besorgniserregend sagt, sie warnt davor einem Nuklearunfall, einem Super-GAU im schlimmsten Fall, und das extrem befremdliche, unverständliche an der ganzen Situation ist ja, dass sich Kiew und Moskau gegenseitig seit Wochen vorwerfen, das Kraftwerk anzugreifen. Also man weiß nicht einmal genau, wer da eigentlich auf das Kraftwerk schießt. Die Russen sagen auf der einen Seite, na, wir haben das Gebiet rund ums Kraftwerk besetzt, warum sollten wir also quasi unser besetztes Kraftwerk angreifen?
Ja.
Die Ukrainer sagen exakt das Gleiche, es ist unser Kraftwerk, es ist unser Land, wo das steht, warum sollten wir jetzt das angreifen und da riskieren, einen Super-GAU auszulösen? Das sagen aber auch wieder die Russen das Gleiche, da hätten wir auch nicht viel davon. Also es ist wirklich eine sehr verworrene Situation, es gibt da noch keine Klarheit dazu, was genau die Lage ist.
Das klingt jetzt halt vielleicht blöd, aber es ist ja dann, sollte was passieren, im Endeffekt auch egal, in Wirklichkeit, es darf einfach nichts passieren.
Das ist das Hauptding und die große Sorge eben, da wird auch gefordert von der IAEA, aber auch von vielen anderen, im Umland wird gefordert einfach, dass da eine entmilitarisierte Zone rund um das Kraftwerk eingerichtet wird, und schaut im Moment noch nicht danach aus. Da war auch gestern der ukrainische Außenminister im Interview in der ZIP 2 im ORF bei Armin Wolf und hat auch da zu diesem Thema Fragen beantwortet, hat eben gemeint, warum sollten wir das tun? Das wäre unlogisch, dass wir das angreifen. Aber die große Frage eben ist, wie es akut dort weitergeht, aber generell auch in diesem ganzen Konflikt. Auf der einen Seite ist in den letzten Tagen, in der letzten Woche aufgetaucht ein russischer Plan, der davon spricht, quasi die russischen Auslandsrussen in ganz Europa, auf der ganzen Welt zu vereinen, sich um die zu kümmern und quasi da einen Gesamtplan für das große Russland irgendwie zu haben und zu halten. Das ist die eine Seite, die aufgetaucht ist. Auf der anderen Seite sagt die Ukraine, Präsident Zelensky zum Beispiel, aber auch gestern eben der ukrainische Außenminister im Interview, die Ukraine wird eigentlich auf keinen Fall aufgeben. Es kann einfach nur sein, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Das ist wirklich das, was auch kommuniziert wird in der Ukraine. Es soll ein Sieg über Russland her. Da ist natürlich fraglich, wie realistisch das Ganze ist, ob das überhaupt machbar ist, militärisch oder nicht. Auf der anderen Seite wiederum, es sind sehr viele Aspekte, natürlich großes Thema, bemerkt man inzwischen auch, dass die Sanktionen, die ja immer wieder hinterfragt werden von einigen, auch im Westen teilweise, offenbar immer mehr Wirkung zeigen, aus vielen Aspekten heraus. Aber ein aktueller Aspekt dürfte sein, dass die russischen Hochtechnologie, Waffen und auch Militärgerät immer schwerer in den Einsatz kommen, weil ihnen die Ersatzteile und die Mikrochips fehlen, die eben blockiert werden durch die Sanktionen. Und da dürfte es immer mehr Probleme geben für Russland, also sein Militärgerät zu warten oder auch im Einsatz zu halten.
Wurde auch gestern in der ZIP 2 gesagt, nicht, dass diese Sanktionen halt immer ein Zeitl brauchen, bis die dann wirksam sind. Deswegen wäre es auch doof, die jetzt vielleicht irgendwie aufzuheben.
Ja, das ist natürlich die große Frage. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, Nord Stream 1 haben wir gestern besprochen, ist ausgesetzt. Also da auch die Sanktionen wiederum haben natürlich einen Backlash zur Folge.
Es ist so schwer.
Es ist eine extrem komplexe Situation mit natürlich vielen verschiedenen Aspekten. Aber Ja, schaut im Moment nicht so aus, als würde sie sich schnell lösen oder klären.
Man kann ja echt nur hoffen, dass was das AKW betrifft, da einfach nichts passiert.
Das ist auf jeden Fall wirklich im Moment die ganz, ganz akute, große Hoffnung in dieser Geschichte. Das Thema nukleare, naja, nicht Kraftwerk in dem Fall, aber Waffen ist auch bei deiner Geschichte dabei, aber aus einer ganz anderen Richtung und in einem ganz anderen Licht.
Richtig, in vielen Medien heute Morgen zu finden, zum Beispiel in der Kronenzeitung. Material streng geheim, sensible Atomwaffeninfos bei Trump gefunden. Wir erinnern uns, Anfang August hat das FBI Trumps Anwesen Mar-a-Lago durchsucht in Florida. Einsatzkräfte haben da eben ganz, ganz, ganz viele Kisten mit mehr als 100 vertraulichen Dokumenten beschlagnahmt, die zum Teil den höchsten Geheimhaltungsstufen unterlegen sind. Hat ihm natürlich nicht so gefallen. Er hat eben auch gemeint, die Durchsuchung sei eh nur politisch motiviert und politische Gegner möchten nur Gründe finden, die ihn an einer neuen Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 hindern könnten. Ist ja dann schon bald wieder soweit. Gut, aber was hat es jetzt mit den Unterlagen über Atomwaffen auf sich? Also offensichtlich wurden bei dieser Hausdurchsuchung auch streng geheime Infos über Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Um welchen Staat es sich handelt, weiß man jetzt momentan noch nicht. Informationen, die halt so arg sensibel sind, sind normalerweise so gut geschützt, dass sogar hochrangige Sicherheitsbeamten keinen Zugang dazu hätten. Deswegen ist halt so extrem absurd oder eben fraglich, wie die überhaupt dorthin gekommen sind in Trumps privaten Besitz, muss man ja auch sagen. Also eben bei zum Beispiel so Operationen, und so geheimen Operationen sind überhaupt nur wirklich ein paar Menschen, die kann man an der Hand abzählen, die da berechtigt sind, etwas zu wissen von diesen Infos. Naja, und wie kommen die halt eben zum Trump? Ja, und die sind auch üblicherweise in richtig orgengesicherten Einrichtungen aufbewahrt. Natürlich, die liegen halt nicht irgendwo herum und werden da wirklich groß und stark bewacht. Also eben die Frage, wie kommen diese Infos in privaten Besitz von Trump und welche Strafe könnte ihm dafür drohen? Ist natürlich besonders spannend.
Ja, das ist natürlich nicht strafrechtlich irrelevant, wenn man solche hochsensiblen Dokumente auf ein privaten Anwesen mitnimmt und das natürlich ohne Befugnis dazu. Auch als ehemaliger Präsident hat man dazu ja keine Befugnis. Interessanter Vorwurf, dass das politisch motiviert sein soll. Das könnte man vielleicht sagen, wenn nichts gefunden worden wäre. Aber es ist ja das, was gesucht worden ist, auch gefunden worden.
Genau.
Also dann finde ich den Vorwurf zu sagen, das war nur politisch. Wenn ich sage, ich weiß nicht, einer vermutet, dass ich einen Koffer mit 600.000 zu Hause habe, weil ich den gestohlen habe und man findet ihn nicht bei mir, könnte ich sagen, das war ein falscher Vorwurf. Aber wenn er daheim liegt bei mir am Kugeltisch,
ist es schwer zu sagen,
naja, das war jetzt ein Schmäh. Also nein. Ja. Interessant, aber natürlich auch ein Aspekt nur von vielen, die sich gerade noch drehen um Donald Trump. Wir erinnern uns, haben wir auch geplaudert drüber und einige wahrscheinlich auch von euch gelesen, dass ja der Untersuchungsausschuss auch in den USA läuft und zwar zum Thema, was hat Trump vom Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner gewusst, wie hat er sich da verhalten, hat er das wirklich angezündet und motiviert und die Leute befeuert, wollte er da mitmachen. Ja. Da deutet sehr viel darauf hin, dass das so war. Also da wird sich auch noch viel tun, bis zu den potenziellen Vorwahlen dann, wo Trump ja aus heutiger Sicht noch immer antreten und mitmachen möchte. Apropos Präsidentschaftswahlen, da schauen wir jetzt wieder nach Österreich. Und zwar wird da heute der Stimmzettel fixiert, weil gestern um Mitternacht, also in der Nacht auf heute, ist die Nachfrist zu Ende gegangen, wo Leute, die bis zur Frist zu wenig Unterschriften hatten, noch schnell nachreichen könnten, ein paar Tage lang, ob sie dann auf die 6.000 Unterstützungserklärungen kommen. Und heute am Nachmittag soll dann präsentiert werden, welche Kandidaten am 9. Oktober am Wahlzettel stehen. Voraussichtlich aber werden es trotzdem nur unter Anführungszeichen die 7 sein, wo man schon weiß, dass sie mehr als 6.000 haben. Ist damit aber auch der längste Stimmzettel für eine Bundespräsidentschaftswahl. Allerdings ohne eine einzige Frau, so wie es ausschaut. Und es sind die Kandidaten neben amtierenden Bundespräsidenten Alexander von der Bellen, werden es der MFG-Chef Michael Brunner sein, dann der ehemalige FPÖ-BZÖ-Politiker und Blogger Gerald Groß, FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, dann ein Schuhfabrikant namens Heinrich Staudinger, der Krone-Kolumnist Tassilo Valentin und Bierparteigründer und Musiker Dominik Vlasny alias Marco Pogo.
Genau, die
das
bekannten
also
Namen.
Die Kandidaten sein, die am Zettel stehen. Allerdings, ein bisschen sehr interessant ist auch, was die letzten gestern, glaube ich, war das, da rausgekommen ist für eine, ich sage mal, sehr kuriose Forderung. Und zwar eben von Gerald Groß, dem ehemaligen FPÖ-BZÖ-Politiker, jetzt eben eher Blogger. Und der hat von sich gegeben, sein Ziel ist der Austritt aus der Europäischen Union.
Ja.
Das will er gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes umsetzen. Aus vielen Aspekten heraus kurios. Einerseits, das kann der Präsident auch nicht entscheiden oder machen, auf der einen Seite. Auf der anderen, kurios, wenn man sich gerade anschaut, in welcher Krisensituation sich Europa befindet, da jetzt zu sagen, wir hauen den Hut drauf und lassen uns
einfach... Stehen wir alleine da.
Ich
weiß nicht, ob das so schlau ist.
Wie wir immer wieder hören aus allen Ländern eigentlich, es braucht auch vor allem für den Strommarkt, den Energiemarkt, eine europäische Lösung, um das irgendwie regeln zu können. Ja. Auch Solidarität in Energiefragen unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wenn man sich anschaut, wie es nach dem Austritt aus der EU Großbritannien gegangen ist... Persönliche Einschätzung dazu, ich habe schon mal schlauere Forderungen und Ideen gehört, vor allem gerade in so einer Situation, aber gut, möge so dahingestellt
leider
sein.
Leider aber auch keine ungewöhnliche Forderung heutzutage.
Dennoch sehr seltsam. Naja.
9. Oktober ist
dann die Wahl und heute um 12 Uhr wird uns die Strompreisbremse der Regierung präsentiert. Zeitungscheck, wie immer alle Folgen nachzuhören, in voller Länge als Podcast auf Radio 88.6 und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 88.6.at. 88.6